Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Business Turbos, dem Podcast von Philipp Semmelroth. Ich bin Philipp Semmelroth und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir einfach mal über das Thema Gründung, Unternehmensführung und Gesellschafterstruktur sprechen. Und zwar möchte ich dir da einfach nur mal so ein paar Erfahrungswerte schildern und dich gleichzeitig natürlich auch animieren, mal drüber nachzudenken, was sich daraus für dich für Schlussfolgerungen ergeben und auch vielleicht zu verifizieren, bist du gut aufgestellt, besteht Handlungsbedarf oder siehst du das auch komplett anders? Denn tatsächlich glaube ich ja, bei einem Podcast geht es nicht immer darum, dass man am Ende die gleiche Meinung vertritt, sondern dass man vielleicht einfach nochmal eine existierende Thematik, die für einen selber auch als gelöst betrachtet wird, nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet zu bekommen, um dadurch vielleicht nochmal einen Denkanstoß zu kriegen, auf den man selber nicht gekommen wäre, daraus dann Handlungen abzuleiten, die einen vielleicht damit aber auch dann vor Dingen schützen, die man nie hätte kommen sehen. Und von daher, lass uns einfach mal über das Thema sprechen, wie strukturiert man eine Firma ideal? Also, dazu einfach mal ein paar Gedankengänge. Ich bin tatsächlich ja 1998, am 30.04.1998 tatsächlich in der 12. Klasse hier am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Leverkusen gewesen und hatte mich an dem Tag krank gemeldet, bin dann hier zum Gewerbeaufsichtsamt gegangen, habe da irgendwie eine Firma beantragt. Ich hatte damals keine Ahnung, wie man so eine Firma nennen sollte, hatte überlegt, naja gut, komm, ich will ja Computer machen und wenn die kaputt sind, reparieren, nenne ich die Firma einfach Computer und Service und dann habe ich einfach eine Firma eintragen lassen und dann war das ganze Thema relativ schnell durch. Die haben mich dann auch nach ein paar Eckdaten gefragt, ob ich dann Lager habe, wie ich das da alles abwickeln will. Das habe ich da alles beantwortet und dann wurde mir dieser Gewerbeschein übertragen. So, dann hatte ich dieses Gewerbe und dann habe ich irgendwie angefangen, so die ersten Geschäfte zu machen und im Zuge dessen natürlich dann auch viele Erfahrungswerte gesammelt. Und tatsächlich musste ich dann ja noch weiter zur Schule gehen, weil ich war ja erst in der 12. Klasse. Meine Eltern hatten gesagt, hey, du musst auf jeden Fall Abitur machen. Dann hatte ich Abitur, dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich damals noch als Wehrpflichtiger einberufen wurde. Dann war ich bei der Bundeswehr, konnte meine Geschäfte, weil ich hatte schon erste Kunden und so weiter, nur am Wochenende fortführen. Ja, und dann habe ich im Endeffekt danach nochmal studiert. Meine Eltern waren ja auch nicht so von überzeugt, dass das mit den Computern so eine gute Idee ist. Damals war das halt einfach nicht so, dass jeder einen oder vielleicht sogar drei oder vier Geräte hatte. Manche hatten gar keinen, einige damit nur auf der Arbeit zu tun. Und von daher waren meine Eltern eben in großer Sorge, dass wenn ich mich zu stark auf diese Computer fokussiere, ich vielleicht niemals im Leben Arbeit finden werde. Und deshalb haben sie gesagt, mach bitte Abitur und ein Studium und so weiter, damit du später auch einen Job finden kannst. So, und so habe ich das ja dann auch alles parallel und so weiter gemacht und habe dann tatsächlich ja auch während des Studiums in Deutschland extrem viel gearbeitet, weil ich musste ja auf der einen Seite in das Studium gehen, musste da ja auch meine Klausuren vorbereiten, das ganze Zeug lernen und so weiter, aber parallel dazu wollte ich auch weitere Kunden aufbauen und es war ja tatsächlich dann auch so, dass ich auch schon Geschäftskunden hatte, die tagsüber auf die Computersysteme, mit denen sie da arbeiteten, angewiesen waren. Und dann kriegte ich damals SMS, für diejenigen, die ein bisschen älter sind. Das ist das, was man früher nur machen konnte, wenn man 160 Zeichen Kontingent hatte, meistens über so ein Nokia-Gerät und so weiter. Heute läuft das ja mit WhatsApps und Sprachnachrichten und E-Mails und so weiter, alles ein bisschen anders. Aber da kam dann irgendwie so eine SMS rein, so nach dem Motto, hey, hier geht nichts mehr, brauche dringend Hilfe. Ja, und dann musste ich halt die Vorlesung verlassen, bin in mein Auto gestiegen, zum Kunden hingefahren und habe geguckt, dass der wieder arbeiten kann. Und weil ich das immer ganz gut gemacht habe und weil ich mich immer reingehangen habe ich dadurch dann tatsächlich auch gute, loyale Bestandskunden aufgebaut, die mir dann auch teilweise 10, 15 Jahre und so weiter geblieben sind. Und ich war halt einfach bereit, diesen Einsatz zu leisten. Aber gleichzeitig war es eben auch so, dass ich natürlich auch mit anderen Leuten gesprochen habe, die ganze Zeit einfach nur Party gemacht haben. Die haben da das Notwendigste getan, was man so während des Studiums machen muss. Die haben sich dann auch einfach das Ziel gesetzt, einfach nur den Abschluss zu bekommen. Den kriegst du ja auch, wenn du irgendwie knapp über einer 4,0 bist. Und dann haben die gesagt, hör mal, wenn ich hier einen 3,9er Abschluss mache, dann wird man mir auch attestieren, dass ich zum Beispiel Diplomkaufmann bin. Weil es ist ja tatsächlich nur in der Bewerbungsphase der Fall, dass dich mal einer vielleicht auch nach den Details fragt. Später ist es doch einfach nur so, da werden nur noch Kreuzchen gesetzt, nach dem Motto, haben sie Abitur oder nicht? Ja, nein. Haben Sie studiert? Ja, nein. Wie ist Ihr Abschluss? Okay, alles klar. Und dann wird halt geguckt, ob du für ein Jobprofil in Frage kommst. Und dann, wenn du nochmal auf einem höheren Level dich vielleicht später um Stellen bewirbst, dann wird überhaupt niemand mehr fragen, was du in der Schule gemacht hast. Weil wenn wir mal realistisch sind, wir alle wissen doch heute auch, dass wir den Großteil unseres Geldes mit Dingen verdienen, die wir nicht in der Schule gelernt haben. Und ich bin ja heute tatsächlich sogar der Meinung, wenn du in Bewerbungsgesprächen mit jemandem am Tisch sitzt, musst du dich gar nicht so sehr um die Bewerbungen kümmern, sondern du musst einfach nur gucken, kann die Person, die mir gegenüber sitzt, Probleme lösen, mit denen wir in unserer Firma durch unsere Kunden und so weiter bedingt zu tun haben. Und wenn die Person das hinkriegt, dann ist doch eigentlich auch egal, was die vorher gemacht hat. Insbesondere, wenn das, was die vorher gemacht hat, mit dem, was jetzt heute erforderlich ist, gar nichts Zusammenhängendes zu tun hat. Ja, wenn du beispielsweise in der Schule super in Biologie warst und hast dann später eine Computerfirma, dann hilft dir das ja nur bedingt. Wenn du beispielsweise super in Physik gewesen bist, hilft dir das bei einer Computerfirma aber auch nicht, weil die ganzen Teile sind ja schon fertig. Du musst da nichts löten, du musst da keine elektrischen Leitungen prüfen, du musst einfach nur gucken, dass das Ding funktioniert. Und von daher glaube ich einfach, das muss man anders sehen. Worauf ich hinaus will ist, du wirst immer wieder mit Leuten zu tun haben, die sind bereit, maximalen Einsatz zu bringen, und du wirst andere finden, die sind eben nicht bereit. Die haben noch ganz viele andere konkurrierende Aktivitäten, die sie gerne auch alle machen würden. Und dann werden vielleicht nicht die gleichen Reserven und die gleichen Möglichkeiten im Business entstehen. Und deshalb bin ich eben der Meinung, wenn du eine Firma gründest, wenn es sich um den Start einer Firma handelt, macht es am meisten Sinn, das alleine zu tun, weil wenn du das alleine startest, bist du nur auf dich angewiesen und kannst dich auf die Variablen Kunden, Markt, Produkte, Dienstleistungen, vielleicht dann später Mitarbeiter und so weiter konzentrieren. Das ist ja schon abwechslungsreich genug, und da gibt es ja schon genug blinde Flecken, auf die du gar nicht komplett Einfluss hast und wo du erst durch die Konfrontation auch lernst, okay, buh, was muss ich jetzt machen, wie gehe ich damit um, wie kann ich daraus entsprechend Lösungen ableiten, um weiterzumachen, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Aber du hast halt nicht noch ein zusätzliches Stück Ballast am Bein, wie zum Beispiel einen Mitgründer, der zwar die ersten 4 Wochen total Feuer und Flamme war und das auch alles machen wollte, was du da machen wolltest, und der jetzt eben auch mit dir zusammen sagt, ja klar, wir wollen diese Firma starten, aber dann tatsächlich die Performance nicht hinbringt. Weil tatsächlich ist ja so, initial klingt das ja super sexy. Ich mache mich selbstständig, ich baue mir eine Firma auf, ich bringe da was an den Start, ich werde damit Geld verdienen, ich mache daraus vielleicht sogar einen so starken Einkommensstrom, dass ich nie wieder was anderes machen muss. Vielleicht verkaufe ich die Firma irgendwann auch nochmal, wenn sie groß ist. Aber tatsächlich ist das ja für viele gar nicht absehbar, was gerade auch die Anfangszeiten häufig für Durststrecken mit sich bringen. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich würde gerne mal eine eigene Firma haben, von völlig falschen Voraussetzungen ausgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gründern spreche, ich habe eine Diplomarbeit über das Thema Unternehmensgründung geschrieben und im Zuge dessen einfach mal 17 Gründungskurse besucht, weil ich dachte, ich gucke mir einfach mal an, was die Profis einem so mit auf den Weg geben. Ich war ja damals, weiß ich nicht, knapp über 20 und dachte dann so, ja komm, ich schaue mir nochmal an, was so wirklich erfahrene Menschen aus dem Wirtschaftsumfeld so Gründern mit auf den Weg geben und auch was es für Fragestellungen gibt, mit denen sich andere Gründer beschäftigen. Und wenn ich dann in diesen 17 Kursen, die ich einfach parallel zu der Diplomarbeit besucht habe, gesessen habe und dann so mitgekriegt habe, mit was sich Gründer beschäftigen. Ich war ja da zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre sozusagen selbstständig, auch wenn die Firma damals kleiner war als dann vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich sie verkauft habe. Da war es dann einfach so, da waren Leute dabei, die sagten, ich will einfach mal ein eigener Chef werden. Oder da war einer dabei, der sagte, ich will nie wieder vor 10.30 Uhr arbeiten und ich will auch nie wieder länger arbeiten als 15.30 Uhr, weil ich einfach noch andere Sachen im Leben erreichen will. Und ich hatte damals schon das Gefühl, diese Leute werden es niemals schaffen, weil die eine völlig falsche Vorstellung von der Selbstständigkeit haben. Und heute bin ich eben an dem Punkt, dass ich denke, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist doch völlig okay. Wir können doch keine Vorstellung haben, die deckungsgleich mit der Realität ist von Dingen, die wir noch nie gemacht haben. Aber jeder glaubt anfangs, dass er bestimmte Sachen hinkriegt und stellt dann nachher in der Umsetzung fest, boah, das liegt mir doch nicht. Oder ich habe nicht die Motivation, dauerhaft das hohe Einsatzlevel zu bringen, was nötig ist, um Sachen auch voranzutreiben. Deshalb, manche kriegen ja gerade am Anfang durchaus die Motivation aufgebracht, bestimmte Dinge anzustoßen. Aber dann reicht es halt nicht, die Sachen am Fliegen zu halten. Und dann geht das Ganze auch irgendwann von Wachstum auf Seitwärtsbewegung und nach hinten raus vielleicht sogar zur Abwärtsbewegung. Wohingegen andere Firmen kontinuierlich auf Wachstumskurs sind, weil das, ich sag mal, dominierende Management-Team, ob das jetzt aus der Geschäftsführung und Führungskräften oder nur aus der Geschäftsführung bei kleineren Firmen besteht, ist ja egal, einfach immer wieder neue Energie aufbringen kann, um irgendwas wieder auf den Weg zu bringen. Manche Tests funktionieren nicht, alles ganz normal, aber die sind halt kontinuierlich auf der Suche nach Lösungen, noch mehr zu erreichen. Und das ist halt immer wieder auch mit der Unsicherheit verbunden, dass man auch scheitern könnte und gleichzeitig eben auch mit vielleicht Rückschlägen und so weiter verbunden, die dann den einen oder anderen auch aus der Bahn schießen und einfach so viel Kraft kosten, dass er einfach gar nicht mehr weitermachen will. Und deshalb wäre also meine Kernaussage an dieser Stelle, wenn du ganz am Anfang stehst und möchtest eine Firma gründen und du hast selber noch nie so eine Firma gehabt, du warst noch nie selbstständig und so weiter, dann würde ich das tatsächlich nicht mit jemand anders zusammen machen, weil dann hast du einfach ein zusätzliches Risiko in deiner Unternehmensstruktur drin, nämlich dass dein Partner, deine Partnerin irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, dann gehört der aber im Worst-Case-Szenario 50% der Firma, und wenn ihr da nicht genau geklärt habt, wie ihr euch trennen würdet und so weiter, dann ist das Ganze auch irgendwie echt schwierig, weil dann teilt ihr vielleicht Geld, was nur einer von euch verdient hat. Und das sind nur kleine Probleme, an die ich jetzt denke. Es gibt ja noch viel, viel mehr Sachen. Insbesondere, wenn du jetzt zum Beispiel dann auch gleichzeitig ein Bankkonto teilst und der eine nimmt Geld runter und nimmt das dann für seine privaten Sachen, dann steht das plötzlich der Firma nicht mehr zur Verfügung. Ich habe ja mit so vielen Unternehmern zu tun, dass ich da schon Geschichten gehört habe. Da könnte ich hier einen eigenen Podcast zu machen. wo beispielsweise auch Familienangehörige, die zusammengegründet haben, sich untereinander beklauen oder wo vielleicht einfach Geld verschwindet, weil Mitarbeiter das mitgenommen haben oder wo vielleicht irgendeiner ja dann massiv geprellt wurde, weil er mit einem Kunden einen Deal eingetütet hat, obwohl irgendwie absehbar gewesen wäre, dass der nie bezahlt. Der andere muss dann aber auch dafür gerade stehen, weil man ja das Risiko zusammentragen muss, wenn die Firma von mehr als einer Person geführt wird und, und. Also da gibt es eine Menge Sachen, die ich einfach für kritisch halte. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass viele auch die Komplexität einer Selbstständigkeit und eines erfolgreichen Unternehmerlebens unterschätzen. Ich hatte ganz am Anfang, da war ich 14 oder 16 alt, da hatte ich tatsächlich mal diese Idee, mit einem guten Schulfreund eine Firma zusammen zu gründen. Er hieß Johannes, ich hieß Philipp und wir hatten einfach damals die Idee, wir machen was mit Computern und wir waren natürlich damals auch, da gab es ja noch kein Internet und nichts, da hatten wir ja jetzt noch nicht so einen wirklichen Überblick über diesen Computermarkt und da haben wir gesagt, komm, wir nennen die Firma einfach PJ Software. Ne, Philipp und Johannes Software und machen so ein paar Dienstleistungen. Und dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass mein Kollege Johannes echt gut war, wenn es darum ging, Probleme zu lösen und so weiter. Der hat es halt nur nie geschafft, den Kunden dafür klarzumachen, dass er dafür gerne Geld hätte. Weil tatsächlich ist ja so, wenn du gerade als Kind auch so eine Firma startest, dann sind deine ersten Kontakte ja häufig die, die auch deine Eltern kennen, weil du irgendwie so im Bekanntenkreis rumempfohlen wirst und irgendwie brauchst du dann jetzt ja doch auch den Mut, diesen Bekannten, die ja sonst auch immer mal vielleicht auf dem Bier bei deinen Eltern waren oder auf einer Geburtstagsfeier rumgelaufen sind, dann zu sagen, hey, lieber Klaus, lieber Bernd, lieber Markus, lieber Anneliese, keine Ahnung, wie die immer alle heißen könnten, ich habe dir ja jetzt geholfen, dafür hätte ich jetzt gerne Geld. Und ich habe immer Geld gekriegt, weil ich den Leuten gesagt habe, ich mache das nicht umsonst. Und mein Freund Johannes, der hat es immer umsonst gemacht. Und wenn wir uns dann irgendwie nach einem Wochenende auch mal wieder morgens in der Schule getroffen haben, da habe ich gesagt, hör mal, hast du irgendwas gearbeitet am Wochenende? Er sagte, ja, da und da. Und ich sage, wie viel Geld hast du gekriegt? Ja, ich habe da nichts für genommen, das ging ganz schnell. Und ich sage, ja, ich habe aber was genommen. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, das macht hier gar keinen Sinn. Das war jetzt unkritisch. Wir waren Kinder, wir hatten keine gemeinsame Gesellschaft, wir hatten nicht mal ein Gewerbe. Wir haben ja im Prinzip auch nur Taschengeld verdient. Aber tatsächlich habe ich sehr früh erkannt, okay, du brauchst auf jeden Fall auch Leute auf Unternehmensebene, die diese Firma führen, die irgendwie auch in der Lage sind, für ihre Leistungen Geld aufzurufen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den können ja viele auch gar nicht so gut. Die haben dann Sorge, wenn der Preis zu hoch ist. Die wissen nicht genau, wie man auch für Beratungsleistungen sich bezahlen lassen kann, weil man ja angeblich noch gar nichts gemacht hat. Die nehmen auch keine Planungspauschalen, weil sie sagen, erstmal muss ich dem Kunden doch vorstellen, was ich mit dem machen könnte. Die fahren auch einfach mal gratis für irgendwelche Besichtigungstermine zum Kunden und sagen dann, ja, das war ja nötig, um dann erstmal zu wissen, was man überhaupt machen könnte. Aber du kannst dafür halt auch alles Geld nehmen. Da zeige ich ja Leuten auch den genauen Weg dahin, wie das geht, weil das ist ja auch Arbeitszeit, die du da einsetzt und du guckst ja nicht nur, sondern du hilfst ja Menschen auch bei einer professionellen Bewertung der Ausgangssituation und dann durch die Erstellung eines Lösungsvorschlags investierst du ja auch Know-how und dafür muss man ja auch irgendwie Geld bekommen, aber da tun sich Leute halt schwer. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so, wenn du jetzt also so eine Firma gründest, musst du halt gucken, dass du Leute hast, die einfach diese ganze Komplexität des Skillsets mitbringen, die man braucht, um so eine Firma an den Start zu bringen. Idealerweise haben das ganze Skillset ja beide, wenn du zusammen gründest, aber das ist halt gerade zu Beginn recht unwahrscheinlich, weil es ja keine Hinweise darauf gibt, was jemand wirklich kann, was er nicht kann und ist er auch bereit, dauerhaft diesen Einsatz zu bringen. Und deshalb wäre eben meine Empfehlung, gründe nicht zusammen. Gleichzeitig ist es so, ich habe jetzt ja gerade eine neue Firma noch gegründet in München. Wir haben Büroräume am Stachus. Derjenige, der sich in München auskennt, der weiß, das ist eine Prime Address, also Herzog-Wilhelm-Straße 1. Da wäre tatsächlich sogar die Möglichkeit, dass wir uns mal in unseren Büroräumen kennenlernen und so weiter. Da habe ich mich mit einem sehr erfahrenen Unternehmer zusammengetan. Wir haben diese Firma einfach zusammen gegründet, weil wir auch ergänzende Skills haben. Aber jeder von uns hat eigene Firmen. Jeder von uns hat einen richtig guten Track Record. Jeder von uns kann irgendwas, was der andere nicht kann. Gleichzeitig können wir einige Sachen auch beide sehr, sehr gut. Und so werden wir uns halt hier auch sehr, sehr gut ergänzen. Und das läuft ja jetzt auch schon sehr lange und das funktioniert hervorragend. Aber wir wissen eben beide auch, was da auch drumherum für ein Workload erforderlich ist. Und das ist einfach dann aus meiner Sicht eine andere Voraussetzung. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir haben jetzt natürlich bei der Gründung schon direkt an den Schritt des Exits gedacht und der Exit kann ja mehrere Ursachen haben. Der kann ja durch den Wunsch, das gemeinsame, erfolgreich aufgestellte Unternehmen zu verkaufen, entstehen. Der kann dadurch entstehen, dass man sich untereinander nicht mehr versteht und einer raus will und der andere vielleicht weitermachen möchte. Der kann dadurch entstehen, dass vielleicht die Firma in irgendeiner Form in Schwierigkeiten gerät. Der kann aber auch dadurch entstehen, dass einer von beiden krank wird und aufhören muss. Der kann aber auch dadurch entstehen, dass einer plötzlich untätig wird, weil was weiß ich da für Situationen entstanden sind. Und deshalb glaube ich, muss man eben auch in bestehenden Strukturen immer mal wieder prüfen, habe ich eigentlich einen guten Plan für diesen Case, den ich idealerweise niemals erlebe. Und ich habe auch da mit Unternehmern, mit denen ich enger zusammenarbeite, einfach jetzt mal so ein paar erste Gespräche geführt und habe gesagt, hör mal, erzähl mir doch mal, was passiert denn eigentlich, wenn mit deinem Partner das und das und das passiert? Hast du dafür einen Plan? Und viele haben so mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, nö, aber ich hoffe, dass wir dann da eine Lösung finden, so wie wir ja seit 12, 15, 20 Jahren auch schon gut zusammenarbeiten. Aber ich glaube eben, da kann man sich nicht drauf verlassen, denn gerade dann, wenn beispielsweise einer der zwei, die jetzt so eine Firma zusammenführen, beispielsweise ins Koma fällt, hast du ja deinen bekannten Ansprechpartner, mit dem du einen guten Draht hast und so weiter, gar nicht mehr verfügbar und musst entweder mit irgendwelchen anderen Personen in seinem direkten Umfeld sprechen oder du hast überhaupt keinen, mit dem du sprechen kannst, weil der das nicht geregelt hat und du hast das auch nicht geregelt. Das heißt, da kann auch aus der Familie gar keiner einschreiten. Das gleiche ist aber auch der Fall, wenn deine Firma von dir ganz alleine geführt wird und du hast irgendwie überhaupt keine Vorkehrungen getroffen und ja, dann gibt es auch keine Weiterführungsregeln. Das heißt, wenn du beispielsweise morgen einfach einen schweren Autounfall hast, bis im Koma, dann ist eventuell sogar unklar, wie die nächsten Gehälter bezahlt werden können und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Szenarien, über die man sich Gedanken machen muss. Zu dem Zweck machen wir auch tatsächlich jetzt in Kürze eine Veranstaltung, wo wir einfach Unternehmer und die Worst-Case-Szenarien mal durchgehen. Das heißt also Unternehmer sein und den Worst-Case organisieren, Notfallkoffer entwickeln, welche Regelungen müssen alle her, welche Vollmachten müssen her, welche präventiven Maßnahmen soll man auf den Weg bringen und so weiter. Aber losgelöst davon, dass du dich natürlich auch für diese Veranstaltung registrieren kannst, geht es mir darum, dass du mal drüber nachdenkst, ob du für alles was vorbereitet hast. Vor allen Dingen, wenn du jetzt beispielsweise eben doch nicht alleine gegründet hast und du hast jemanden an deiner Seite, dann stellt sich ja die Frage, wenn ihr jetzt doch einen guten Draht miteinander habt, wollt ihr nicht jetzt, bevor sich das mal ändert, einfach euch mal hinsetzen und mal überlegen, was ist eigentlich, wenn einer von beiden nicht mehr handlungsfähig ist? Sollen da dessen Ehefrau oder dessen Ehemann übernehmen oder soll dann vielleicht jemand federführend entscheiden? Wie ist das mit den Vollmachten zu organisieren? Was ist auch tatsächlich, wenn einer aus irgendeinem Grund das Unternehmen verlassen möchte? Entweder weil er möchte oder weil er muss, weil er einfach nicht mehr performt und so weiter. Wie wird dann der Kaufpreis ermittelt? Wie wird der Wert der Anteile ermittelt? Wie wird dann auch vielleicht über ein Vorkaufsrecht entschieden? Wie kann auch vielleicht derjenige, der ja dann in der Firma bleiben will, sicherstellen, dass er nicht plötzlich mit jemandem anders im Boot sitzt, den er überhaupt nicht kennt, nur weil der seinem ehemaligen Partner die Anteile irgendwie abgekauft hat und so weiter. Das heißt, da gibt es aus meiner Sicht eine ganze Menge Fragestellungen, die man einfach durchdenken muss. Und da würde ich dir auch dringend nahelegen, dass du dich da einfach mal mit Fachleuten zusammensetzt und das Ganze ausarbeitest. Weil tatsächlich so, ich habe das mit meinem Partner, als ich diese Firma da in München gegründet habe, gemacht. Wir haben also ein sehr umfangreiches Dokument, wo viele, viele Regelungen drin sind, inklusive wie würden der Wert von Anteilen ermittelt, was passiert, wenn einer verstirbt, was passiert, wenn beispielsweise auch eine Erbfolge eintritt, was passiert mit Vorkaufsrecht und solchen Dingen alle. Also es gibt eine Vielzahl von Facetten, über die man nachdenken muss. Und ich möchte einfach, dass du das nicht versäumst, dass du nicht erst denkst, boah Mist, das hätte ich mal viel früher regeln müssen, sondern der beste Tag, das zu regeln war, als du das Ganze gestartet hast, der zweitbeste ist eigentlich heute, weil du kannst ja jetzt in der Zeit nicht mehr zurückreisen, falls doch, sag mir Bescheid, würde mich interessieren, wie sowas geht, würde ich ein paar Sachen vielleicht in meinem Leben nochmal anders machen, wenige, aber dann wäre ich interessiert, solltest du nicht wissen, wie man in der Zeit zurückreist, dann musst du dich jetzt einfach um die Zukunft kümmern und solltest dich auf den Weg machen, dir einfach mal einen Überblick darüber zu verschaffen, wo stehst du aktuell und wie kann ich hier im Endeffekt sicherstellen, dass du da abgesichert bist. Das heißt, kommen wir nochmal zurück zu meiner Ursprungsthese. Wenn du beispielsweise eine Firma starten willst, würde ich dir dringend empfehlen, mach es erstmal alleine. Weil tatsächlich ist es so, viele gründen ja eine Firma zusammen. Auch aus dem Grund, dass sie einfach darüber versuchen, Kapital zu sparen. Denn wenn du eine Firma gründest, brauchst du ja je nach Geschäftsmodell vielleicht auch Büroräume, eine Maschine, einen Fuhrpark und sonstige Dinge. Und eventuell hast du als Gründer auch nicht das ganze Geld verfügbar. Jetzt könntest du deine privaten Mittel einsetzen oder du könntest zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen und so weiter. Oder du könntest, und das ist leider das, was viele machen, du könntest auch jemanden anrufen aus deinem näheren Umfeld, der eventuell über genau diese finanziellen Mittel zum Beispiel verfügt und sagen, lass uns das zusammen machen, um damit im Endeffekt einfach dein Risiko zu reduzieren. Das heißt, du gibst Gesellschaftsanteile ab, weil ihr macht das dann plötzlich zusammen. Dafür bringst du ein Teil Geld ein und dein Partner bringt ein bisschen Geld ein und dann steht mehr Geld zur Verfügung und ihr braucht vielleicht keinen externen Kreditgeber und so weiter und das gibt euch ein gutes Gefühl. Aber tatsächlich halte ich das persönlich für schlecht, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass dein Partner nachher nicht performt oder ihr euch über die gesamte Dauer, die dieses Unternehmen laufen soll, nicht dauerhaft versteht und dann vielleicht auch alleine schon dadurch, dass die Leute unterschiedlich viel Arbeitszeit investieren und unterschiedlich gute Ergebnisse bringen, ein gewisser Frust entsteht, weil wenn beispielsweise beide die Hälfte an der Firma halten, dann ist ja naturgemäß auch davon auszugehen, dass ihr beide das gleiche Gehalt bekommt und dann vielleicht auch die gleichen Tantieme und die gleiche Partizipation allgemein am Überschuss und Gewinn erhaltet. Aber wenn der eine deutlich mehr arbeitet als der andere, ist das ja auf Dauer einfach klar, dass das zu Frust und auch dann entsprechend zu Konfrontationen und Konflikten führt. Und deshalb würde ich dieses Risiko halt nicht eingehen. Das heißt, ich fände es immer besser, lieber einen Kredit aufzunehmen, den du nachher vielleicht auch nicht zurückzahlen kannst, weil dann machst du halt irgendwie einen Kompromiss mit der Bank oder findest irgendwie eine Lösung. Das wird sich schon immer regeln lassen. Aber dir gehören immer noch 100% der Gesellschaft und du bist viel handlungsfähiger. Vor allen Dingen hast du auch dann die Chance, dass du die Firma, wenn du mal irgendwann Bock hast, einfach verkaufen kannst, weil du dann sagst, ja gut, komm, hat sich halt hier nicht bewährt oder will ich nicht weiter fortsetzen, läuft zwar, aber ich will jetzt was anderes machen. Das heißt, du hast einfach mehr Optionen und musst dich nicht permanent mit jemand abstimmen, weil ich habe ja mein Unternehmen 2020 verkauft. Da war ich jetzt ja nicht gezwungen, mich mit jemand anders zu einigen. Ich hatte ja, zu dem Zeitpunkt war ich 40 Jahre alt, das Ziel, einfach nochmal ein bisschen was anderes zu machen und bin ja auch sehr happy, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Aber es hätte ja auch genauso gut sein können, dass ich einen Partner habe, der eben nicht was anderes machen will, der sagt, ja, pass auf, ich bin auch 40 Jahre alt, ich will das hier mindestens noch bis 65 oder 67 machen. Wenn du jetzt von Bord gehst, glaube ich aber nicht mehr, dass wir die gleiche Performance hinkriegen, weil dann fehlt mir auf jeden Fall schon mal ein Top-Verkäufer und so weiter. Und dann weiß ich nicht, ob ich Ersatz kriege und zu welchen Konditionen. Deshalb will ich das gar nicht und so. Und dann hätte er mich vielleicht gar nicht gehen lassen und dann hätte ich total die Probleme gehabt. Dann hätte ich in meinem Leben erhebliche Kompromisse machen müssen und dafür bin ich einfach nicht der Typ. Wenn das dein eigener Laden ist, kannst du das tun. Und deshalb würde ich auch an anderen Stellen, wenn wir jetzt schon so weit ins Detail gehen, kritisch darüber nachdenken, so Mitarbeiterbeteiligung und so weiter auszusprechen. Weil du kannst denen gerne mal eine Prämie zahlen, du kannst denen auch gerne mal eine Gewinnbeteiligung abgeben oder sowas. Aber Anteile zu überlassen, führt halt immer dazu der Problematik, dass du dich dann irgendwann mit den Leuten auch anderweitig arrangieren musst. Und diese Unplanbarkeiten würde ich halt einfach nicht eingehen, weil das Unternehmerleben hat schon genug Variablen und Risikofaktoren. Da brauchst du nicht nochmal zusätzliche, die du vor allen Dingen selber geschaffen hast und die sich vielleicht nicht mehr kontrollieren lassen. Denn tatsächlich, und das darfst du ja nicht vergessen, egal mit wem du dich da assoziierst, egal wie cool eure Beziehung miteinander ist, weil sonst wird man ja keine Firma zusammen starten, es kann ja immer wieder was passieren, was jemanden komplett auf eine neue Bahn bringt. Denken wir mal an ein dramatisches gesundheitliches Thema. Wenn einer plötzlich eine Krebsdiagnose kriegt, glaube ich, stellt er sein ganzes Leben direkt in Frage und setzt andere Schwerpunkte. Wenn einer vielleicht gerade Papa und Mama zum allerersten Mal geworden ist, wird er vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen. Der hat vorher nonstop gearbeitet, jetzt will er vielleicht permanent zu Hause sein und sich um den Nachwuchs kümmern. Oder da ist irgendwie ein Todesfall oder da ist irgendwie vielleicht ein finanzieller Super-GAU in der Familie entstanden, da muss jemand helfen. Oder da ist irgendjemand im näheren Umfeld krank geworden, dann muss man sich um diese Person vielleicht auch kümmern im Hinblick auf Pflege und so weiter. Ja, und dann steht der halt arbeitstechnisch nicht mehr zur Verfügung. Und es kann natürlich sein, dass du sagst, kann ich absolut nachvollziehen, finde ich auch gut, dass die Person das macht, hilft dir aber in der Firma nicht. Und gleichzeitig, wenn die Person dann immer noch die gleiche Kohle kriegt wie du, dann ist ja irgendwann absehbar, dass das nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dann hat vielleicht einer da von deinen Partnern neu geheiratet, die neue Partnerin oder der neue Partner denkt, da musst du noch mehr aus der Firma rausholen. Dann hast du plötzlich so eine externe Person, die Person beeinflusst, die mit dir zusammenarbeitet. Und das, glaube ich, ist einfach alles eine Menge Stress, den man nicht braucht. Es sei denn, wie gesagt, du hast jemanden und das ist eben der Kontrast dazu. Wenn du eine Firma gründest, der auch schon mal eine Firma hatte, der das Unternehmerleben schon kennt, von dem du weißt, der hat das viele Jahre auch gemeistert, der hat alle Höhen und Tiefen, die man so meistern muss, auch schon irgendwie über all die Jahre, ja, ich sag mal, überbrückt, da kannst du dich drauf verlassen. Der hat idealerweise auch ein gewisses finanzielles Polster, weil ich glaube, eine gewisse Liquidität im Rücken hilft dir auch einfach, zu deinem Wort zu stehen, weil du kannst dir dann Loyalität auch leisten. Viele Leute, die eben keine Kohle mehr haben, mit dem Rücken an der Wand stehen, müssen ja eventuell vielleicht auch irgendwie plötzlich ihr Wort brechen, weil sie sich sonst selber sozusagen ins Ausschießen und das ist dann vielleicht irgendwo auch nachvollziehbar, aber halt extrem ärgerlich. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert mit Leuten, die ich so als Freelancer beschäftigt hatte, kann ich ein andermal erzählen. Aber deshalb bin ich halt einfach der Meinung, du musst da vorsichtig sein und deshalb gibt es aus meiner Sicht auch nicht so den richtigen Lösungsansatz. Ich glaube einfach nur, zusammen eine Firma zu gründen, ist keine gute Idee, wenn es neue Leute sind, wenn das, wie gesagt, schon eine Zeit lang läuft und beide haben alleine schon Erfolg gehabt, dann kann man zusammen sicherlich noch deutlich mehr erzielen. Dann kann man auch davon profitieren, dass zwei ihre ganzen Erfahrungen zusammenschmeißen und dann kann vor allen Dingen auch jeder absehen, dass es Phasen geben wird, wo der eine ein bisschen mehr macht und der andere ein bisschen mehr macht. Man weiß dann aber auch mehr Bescheid über seine eigenen Stärken und seine eigenen Schwächen und kann besser bewerten, ob der Partner wirklich diese Komplementärskills mitbringt, nämlich die Skills, die dir fehlen, um das Ganze halt richtig rund zu machen. Weil jeder von uns ist ja in irgendeinem Bereich richtig gut. Und hat ein paar andere Sachen, die er auch ganz gut kann oder so mittelmäßig kann und ein paar Sachen, die er gar nicht kann. Und wenn du jetzt einen Partner an Bord holst, der genau das, was du nicht so gut kannst, richtig gut kann und du dann eben seine Schwächen ausgleichst, dann seid ihr natürlich vielleicht auch zusammen unschlagbar. Und wenn ihr dann die Regelungen direkt bei der Gründung schon auf den Weg bringt, wie werden Unternehmensteile nachher eventuell übertragen, unter welchen Voraussetzungen kann jemand aus der Firma ausscheiden, wie sind die Stimmrechte verteilt, wer darf auch aus dem Ehepartnerkreis und so weiter Einfluss nehmen, wer nicht, wie werden eventuell in Streitfällen Schlichtungen herbeigeführt und so, und ihr das alles dann auch notariell beurkundet, verankert, dann bist du da aus meiner Sicht schon relativ sicher. Das Unternehmerleben ist ja so oder so immer mit Risiken verbunden, aber du hast dann einfach aus meiner Sicht einen ganzen großen Teil schon ja safe und kannst dich dann auf die Erreichung der gewünschten Ergebnisse konzentrieren, und das halte ich persönlich halt für sinnvoll. Deshalb, wenn du also schon eine Firma hast und du bist nicht alleine, nutz diese Folge einfach als Impuls, dass du mal verifizierst, was passiert eigentlich, wenn du plötzlich ausfällst. Ist alles geregelt? Falls nicht, ja, dann mach dich mal auf den Weg und mach dir mal Gedanken darüber, was müsstest du alles klären? Das geht ja dann aus meiner Sicht bis in den privaten Bereich rein. Du musst ja auch gucken, wie geht es dann privat weiter. Wenn du jetzt beispielsweise ein Mann bist, hast eine Frau zu Hause mit Kindern und so weiter und du stehst plötzlich als vielleicht auch Hauptverdiener in der Firma nicht mehr zur Verfügung, dann ist ja vielleicht auch zu Hause mal schnell das Geld alle, auch wenn du jetzt immer mal welches abgegeben hast. Das kommt ja dann nicht mehr. Da muss ja irgendwie auch sichergestellt sein, dass Gas, Heizung und alles, was man so braucht, weiterläuft. Und von daher, da gibt es echt eine Menge Fragestellungen, die man klären muss. Und weil jetzt gerade so ein paar Leute in meinem nicht Familienkreis, aber so im Bekanntenkreis gestorben sind, wo ich halt auch merke, wow, da sind doch einige Leute jetzt vor riesigen Baustellen auch ein bisschen verzweifelt, weil sie einfach gar nicht wissen, wo sie als erstes nachjustieren müssen, dass ich einfach dachte, ich mache mal so eine Podcast-Folge, um einfach mal ein paar gut gemeinte Arschtritte zu verteilen. Für den Fall, dass du alles im Griff hast, brauchst du dich ja gar nicht angegriffen fühlen. Für den Fall, dass du denkst, da ist vielleicht noch Potenzial, nutz das Ganze mal, um das zu verifizieren, auch zu prüfen, wie wird dein Betrieb weitergeführt, wenn du beispielsweise ausfällst. Solltest du in das Thema tiefer einsteigen wollen und Interesse daran haben, an unserer Veranstaltung teilzunehmen, die ich tatsächlich zusammen mit einem der besten Steuerberater Deutschlands mache, der in dem Thema sehr tief drin ist, der in dem Bereich auch schon führende deutsche Banken und so weiter beraten hat und deren Mandanten und so weiter, dann kannst du dich gerne bei uns melden für die Details. Das ist nämlich erstmal eine Veranstaltung, die wir nicht öffentlich promoten, wo wir auch tatsächlich im Vorfeld sehr kritisch gucken, wen wollen wir da zulassen. Weil wenn wir uns dann da zusammensetzen, werden wir natürlich auch viel über Internas sprechen. Da möchte ich dann auch sicherstellen, dass die Stimmung im Raum gut ist, dass die Leute untereinander sich darauf verlassen können, dass was im Raum besprochen wird, auch im Raum bleibt, dass wir dann auch einfach wirklich fokussiert bei der Sache bleiben können, dass wir da nicht plötzlich dauernd wegdriften und dass vor allen Dingen auch die Leute, die im Raum sind, in einer ähnlichen Größenkategorie unterwegs sind, weil natürlich jemand, der 20 Mitarbeiter hat oder 40 Mitarbeiter hat und so weiter, andere Dinge regeln muss als jemand, der ganz alleine ist und vielleicht gerade ganz am Anfang steht. Von daher werden wir da auch nicht jeden zulassen. Wenn dich das interessiert, schick mir einfach mal gerne die Information, dass du da mit mir drüber sprechen würdest, entweder über LinkedIn oder einfach ganz normal per E-Mail. Oder buch dir bei uns auf der Seite einfach ein Erstgespräch, dann können wir darüber sprechen. Aber falls du das nicht mit uns machen möchtest, ist das völlig okay. Aber mach es bitte. Mach es bitte und guck einfach, dass du nicht irgendwann am Tag X überrascht wirst. Weil tatsächlich geht das ja sogar so weit, dass wenn du beispielsweise mit jemandem zusammen unterwegs bist und du hast den Zahlungsverkehr organisiert und der eine betreut beispielsweise das Firmenkonto und du machst halt was anderes, dann wäre ja vielleicht nicht schlecht, dass du wenigstens mal die Zugänge zur Hand hättest. Weil das klingt jetzt banal, aber genau sowas habe ich jetzt gerade hier erlebt, dass da einer einfach die Zugänge gar nicht hatte, weil er sagte, musste ich mich ja nie drum kümmern. Ich konnte irgendwie da nachgucken auf der App oder so, dass da immer Geld am Konto ist und das lief auch alles. Aber ich habe ja selber keine Überweisung ausgeführt und jetzt ist aber dieser Zugang gesperrt, weil die Person ist verstorben, das war halt personenkodiert, die Bank hat da einfach nur ganz normal reagiert. Ja, und der andere Zugang ist halt einfach gar nicht bekannt und schon hängst du da in der Luft und das sind so Kleinigkeiten, da gibt es ja noch viel, viel dramatischere Szenarien, über die man nachdenken müsste. Ich möchte einfach nur, dass du im Endeffekt dir darüber im Klaren bist, da kannst du nichts dem Zufall überlassen. Mach dich auf den Weg, bring die Sachen in Ordnung und dann können wir auch in einer anderen Folge wieder über fröhlichere Themen sprechen. Das ist einfach ein Ding, was mich jetzt gerade so privat erreicht hat. Und da dachte ich, ich teile das mal. Danke, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine sehr gute Bewertung. Teile sie auch gerne mit Leuten, wo du denkst, ja, vielleicht sollte der sich damit mal auseinandersetzen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Dein Philipp.